Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören.
Diese Folge ist powered by Beralis Tiergesundheit. Beralis unterstützt Tierbesitzer dabei, Wunden professionell zu versorgen und die Heilung gezielt zu beschleunigen, mit modernen Lösungen im Tierwundmanagement. Gegründet wurde das Familienunternehmen von Susanne Bär. Durch ihre jahrelange Arbeit in der Tierheilpraxis und als Pferdeosteopathin weiß sie genau, wie belastend Wundheilungsprozesse sein können für Tiere und für ihre Menschen. Deshalb hat sie Beralis Systeme entwickelt. Leicht in der Handhabung, schnell wirksam und schmerzfrei fürs Pferd. Heute habe ich eine Reiterin und Unternehmerin zu Gast, die bei mir immer wieder ein kleines Schmunzeln hervorruft. Denn immer, wenn ich sie spreche, ist sie gefühlt woanders. Ob Saint-Tropez, Italien, Deutschland. Ich bin gespannt, wo ich sie heute treffe. Sie hat Sportmanagement studiert, sich mit einer eigenen Firma im Immobilienbereich selbstständig gemacht und ist Springreiterin mit klaren Zielen. Wir sprechen heute über ihren Weg im Reitsport, über Höhen und Tiefen, zum Beispiel, wenn ein Herzenspferd plötzlich ausfällt und man gezwungen ist, neu zu denken. Darüber, wie man eine internationale Lebensweise mit Reitsport, Unternehmertum und Alltag unter einen Hut bringt. Und wie man sich Schritt für Schritt sein ganz eigenes Wendy-Life aufbaut. Diese Dame ist Hanna Bührmann. Liebe Hanna, ich freue mich riesig, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen bei Winning Talks.
Hi Constanze, vielen Dank. Ich freue mich auch total.
Wo treffe ich dich denn heute? Ich habe es gerade schon gesagt. Wo schwirrst du rum?
Ja, tatsächlich auch eine berechtigte Frage. Heute hast du mich tatsächlich in Rom erwischt. Das ist ja unsere Wahlheimat und wir leben mittlerweile in Rom und sind hier super happy. Aber haben ja auch noch ein anderes Sommerdomizil. Aber ich glaube, da kommen wir auch später nochmal zu.
Bestimmt. Das ist ja ein spannendes Thema. Aber Rom ist ja nun kein sehr schlechtes Domizil. Wie ist im Moment die Temperatur in Rom? Das würde mich interessieren.
Also tatsächlich von der Temperatur ist ganz schön. Wir haben 15 Grad, aber wir haben einen Regen. Du machst ja kein Bild. Natürlich immer nicht so laut sagen, wenn man hier bei 15 Grad im Februar sitzt und ihr habt Eis und Schnee und Glätte. Aber ja, es ist gerade jetzt auch nicht so ganz ideal. Geht mehr.
Aber immerhin schon mal zweistellige Temperaturen, herrlich. Ja, ich habe es gerade gesagt, immer wenn ich mit dir spreche, bist du gefühlt woanders. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass dein Leben so international ist?
Ja, also ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen, das sind so zwei Themen. Einerseits ganz klassisch, ich habe jemanden kennengelernt, mein Mann ist Wahlitaliener und irgendwann waren wir an einem Punkt, an dem klar war, okay, also entweder ich gehe mit oder das funktioniert irgendwie auch nicht so richtig mit uns beiden. Und dadurch hat sich dann so ein bisschen dieses internationale Leben entwickelt. Andererseits haben mir witzigerweise meine Freundinnen erzählt, dass ich so circa vor 10 Jahren mal zu denen gesagt habe, abends beim Essen, ach, wisst ihr, Mädels, irgendwann wohne ich auch nicht mehr in Deutschland, dann lege ich im Sommer auf dem Boot, genieße die Sonne und entspanne mich in Südfrankreich beim Aperol. Und ich wusste das selber gar nicht mehr, aber musste im Nachhinein so darüber lachen, weil das ist tatsächlich das, wie mein Leben heute aussieht.
Ja, das ist ja Manifestation in Reinform, wenn man so will. Ne? Du hast dir irgendwie einen Traum aufgemalt, hattest wahrscheinlich auch klare Bilder davon im Kopf. Dann vergessen, das nennt man ja so schön loslassen und plötzlich war es dann so.
Ja, also ich muss auch sagen, im Nachhinein finde ich es richtig, richtig lustig. Ich glaube ja auch, dass man sich ja, wenn man manifestiert ja immer aus der Erfahrung, die man zu dem Zeitpunkt hat, heraus. Und manifestiert dann ja vielleicht auch Bilder, die man 5 Jahre später so gar nicht mehr manifestieren würde. Und wenn es dann passiert, denkt man sich so, ah, okay, irgendwie kenne ich das schon. Das dauert dann ja auch immer einen Moment, bis man mal drauf kommt, wo es eigentlich herkommt.
Ja, absolut. Daran merkt man einfach, wie viel man in der Hand hat, was eigentlich passiert. Von daher sage ich auch immer, schau, was du dir für Bilder in den Kopf lässt und welche lieber nicht. Und wie kam denn dann das Reiten dazu, zu diesem ganzen internationalen, oder war das vorher schon da? Wie lange reitest du schon? Wie kam das alles?
Also eigentlich, glaube ich, kam alles andere in meinem Leben zum Reiten dazu. Ich bin mehr oder weniger auf dem Pferderücken geboren worden, habe irgendwie mit 3 mein erstes Pony gehabt, meine ersten Reitstunden. Meine Eltern kommen aus dem Emsland. Wer sich da so ein bisschen auskennt, da hat jeder entweder Pferde oder Kühe im Garten stehen. Und mein Opa hat spaßeshalber ein bisschen Pferde gezüchtet, aber tatsächlich eher so auf so einem Hobby-Level. Also da gab es dann immer mal so ein Fohlen oder zwei. Und der hat ein Pony über, das stand da rum. Und irgendwann war dieses Pony auch als Beistellpferd nicht mehr notwendig. Und dann habe ich das bekommen und habe da so meine ersten Reitversuche drauf unternommen. Und wir haben ja auch auf dem Land gewohnt. Es gab nicht viel im Umkreis, gab eine Reitschule 2 Kilometer weiter. Und das war dann so ein bisschen mein zweites Zuhause. Und dann habe ich eigentlich erst mal 10 Jahre wirklich nur so ein Ponyhofleben gehabt. Mit ohne Sattel durch die Gegend eiern und ab und zu ein bisschen Unterricht. Und hatte immer viel Spaß daran, aber jetzt gar keinen sportorientierten Background, sondern wirklich eher so dieses zusammen mit dem Pferd, das Pferd als bester Freund. Und habe dann irgendwann gemerkt, als ich so 13, 14 war, okay, ich will da gern mehr mitmachen. Bin dann immer so ein bisschen Vielseitigkeit geritten und wurde dann zu den Perspektivkader-Lehrgängen eingeladen und habe dann gemerkt, okay, irgendwie finde ich das ganz cool, wenn das so ein bisschen leistungsorientierter ist. Und habe dann nach dem Abi tatsächlich gesagt, okay, ich gehe ins Reiten. Das habe ich genau 4 Monate durchgehalten, danach war mir das zu langweilig. Und ich habe dann studiert, nebenbei geritten und für mich war aber irgendwie immer so ein bisschen klar, ich brauche was für den Kopf, ich will auch was Richtiges nebenbei machen. Also es hört sich jetzt ein bisschen böse an, wenn ich sage, was Richtiges, aber ich wollte irgendwas haben, wo ich weiß, wenn ich vom Pferd falle und mir was breche, kann ich trotzdem mein Geld noch verdienen. Ich glaube, das kennt jeder Reiter, ich glaube, das kennt jeder Profi und gerade auch wenn man vielleicht jetzt in der Jugend nicht so die krassen Erfolge hat, dann überlegt man sich auch, ob es dann so viel Sinn ergibt, in den Bereich zu gehen. Und ja, irgendwie habe ich die Pferde aber nie losgelassen. Und ich habe dann so meine berufliche Karriere sukzessive gestartet, habe auch neben dem Studium als Bereiterin gearbeitet und ja, konnte aber irgendwie nie so richtig meine sportlichen Ziele verfolgen. Ist natürlich auch ein Sport, der sehr abhängig davon ist, was für ein Background man hat, ob man gerade gute Pferde zur Verfügung hat und auch ein Stück weit irgendwie was für ein Umfeld eben auch um einen rum ist. Und bin dann immer so ein bisschen just for fun, mal Turnier geritten, mal A geritten, mal L geritten. Und hatte viel Freude daran, aber habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich komme nicht so richtig weiter. Und bin dann beruflich bedingt irgendwann nach Berlin gezogen. Und als ich nach Berlin gezogen bin, dachte ich mir, boah, hier reiten irgendwie nicht. Und wollte dann das erste Mal aufhören. Kleiner Spoiler vorweg, es hat nicht geklappt.
Ja.
Ich habe, ich glaube, nach genau 3 Monaten oder 4 Monaten habe ich gemerkt, ich war so bitter und so schlecht drauf immer, dass ich mir eine Reitbeteiligung gesucht habe und bin dann neben meinem Job in einer Beratung schön spät abends oder ganz früh morgens reiten gegangen und habe das dann immer so als Ausgleich gehabt, aber irgendwann fehlte dann so ein bisschen Lust. Ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, ich kann gar nicht so viel reingeben, wie ich gern reingeben würde und habe dann aufgehört zu reiten. Und habe gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die Arbeit. Ich reite jetzt nicht mehr, vielleicht mal just for fun, wenn ich irgendwo zu Besuch bin. Und ich habe relativ zeitgleich tatsächlich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und der hat dann irgendwann nach einem halben Jahr zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, was mit dir nicht in Ordnung ist. Du bist manchmal so frustriert und es gibt überhaupt gar keinen Grund dazu. Und was fehlt dir denn?
Das nennt und sich Pferdevirus.
Wirklich. Akut. Ja. Und dann habe ich irgendwann erzählt, okay, ich bin immer so gern geritten. Dann sagt er, okay, hör mal, fahr doch mal zu meiner Nichte, die hat eine Reitanlage, vielleicht hat die ein Pferd, was du ein bisschen reiten kannst. Naja, und ich war dann genau 4-mal reiten, habe dann sehr schnell eine Reitbeteiligung gefunden und dann kam die Entscheidung, ein Pferd zu kaufen und wieder loszulegen. Und ich muss sagen, ich selber hätte mich das wahrscheinlich gar nicht so getraut, aber mein Mann hat dann zu mir gesagt, worauf wartest du denn? Mach das doch einfach. Wenn das super doof ist, kannst du das ja auch wieder verkaufen. Und so kam ich dann tatsächlich zu meiner Explosion, weil wir gesagt haben, okay, es muss wieder ein Pferd her. Und es war, glaube ich, das denkbar komplizierteste Pferd für so einen Wiedereinstieg gewesen. Aber es ist nach wie vor mein absolutes Herzenspferd.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja echt mal eine Geschichte vom Emsland zum Reiten und dann sozusagen von dort in die große, weite Welt und mal eben das Reiten an den Nagel gehängt und doch wieder angefangen. Ich glaube, das kennen ganz viele Menschen, dass man oft hadert, will ich es wirklich noch und kann ich die Zeit aufbringen und so weiter. Aber am Ende, viele landen dann doch wieder bei der Reiterei. Wie ist es denn dann heute für dich, jetzt wo du wieder reitest? War das seinerzeit die richtige Entscheidung, wieder mit dem Reiten anzufangen?
Es war total die richtige Entscheidung. Ich glaube, es war tatsächlich auch eine ganz gute Entscheidung rückblickend, dass ich auch mal aufgehört habe zwischendurch. Weil ich das jetzt einfach so sehr schätze und irgendwie so dankbar dafür bin, was die Pferde mir geben, auch unabhängig jetzt von sportlichem Erfolg, sondern einfach wirklich dieses so um die Pferde drumherum sein und irgendwie auch eine Struktur, eine Aufgabe haben. Das macht mich so glücklich. Und ich glaube, wenn ich nicht zwischenzeitlich mal aufgehört hätte, wüsste ich das gar nicht zu schätzen.
Ja, weil du dann gar nicht wüsstest, wie es ist ohne und was dann tatsächlich auch fehlt.
Total. Und es ist ja auch, das fand ich ja auch ganz spannend, es ist ja auch wohl nachgewiesen, dass Pferde in der Lage sind, so dass, ja, den Herzrhythmus des Menschen zu beeinflussen. Und für mich ist das mittlerweile auch so, dass ich merke, gerade wenn ich so Phasen habe, die so ein bisschen ja, fordernder sind, es ist wie Therapie für mich. Also das balanciert mich so und das bringt mich so in meine innere Mitte, dass ich ehrlicherweise nicht eine Sekunde bereut habe, wieder anzufangen.
Das kann ich so gut nachvollziehen, ja. Pferde als Therapie sozusagen. Jetzt warst du gerade schon bei Explosionen, die in dein Leben kamen und du warst ja auch schon in den Turniersport eingestiegen. Bist du dann wieder zurück in den Turniersport mit Explosion?
Genau, also tatsächlich habe ich gesagt, okay, wenn wir dann jetzt ein Pferd kaufen, dann will ich jetzt aber ein Pferd, das auch wirklich im Sport gehen kann und ich möchte gucken, wie weit kann ich eigentlich kommen, wie gut bin ich eigentlich wirklich. Ich habe ja damals immer neben dem Studium und auch zwischenzeitlich mal hauptberuflich als Bereiterin gearbeitet in diversen Profistellen und hatte wirklich richtig gute Pferde auch, aber habe die mal jung ausgebildet bis zum gewissen Zeitpunkt und dann sind die entweder verkauft worden oder eben von Leuten, die deutlich mehr Erfahrung und Routine hatten und auch besser geritten sind als ich, im Sport vorgestellt worden. Und irgendwie hat es mich dann so in den Fingern liegen. Ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt keine halben Sachen. Und die Ursprungsidee war tatsächlich, ein Dressurpferd zu kaufen. Ich dachte mir, naja, okay, du bist jetzt länger nicht geritten. Dressur hat dir immer Spaß gemacht. Du kaufst jetzt ein Dressurpferd. Und haben mir dann Pferde angeguckt und hatte auch ein ganz tolles Pferd gefunden. Dreijährig, Rapphengst, bewegte sich abnormal. Und wir sind uns nicht einig geworden im Preis. Es ging am Ende um 2000 Euro, die wir uns nicht einig geworden sind. Und dann habe ich gesagt, gut, dann soll es nicht sein.
Ich wollte auch gerade sagen, das klang so, ne? Es sollte dann einfach nicht so sein. Das sind manchmal diese Zeichen irgendwo, ne?
Dann halt nicht. Und dann habe ich meinen alten Chef angerufen und habe gesagt, hey, hör zu, ich hatte jetzt ein bisschen Reitpause. Ich würde gern wieder anfangen. Ist mir eigentlich egal, wie bekloppt das Pferd ist, aber das muss springen können. Und dann sagt er, ja, hör mal zu, schick dir was rüber, ich habe hier welche. Und schickte mir ja ein paar Pferde, die er aktuell im Stall stehen hat. Und ich wusste ja auch, was mit denen gemacht wurde, wie das Surrounding ist, wie die Ausbildung sich da gestaltet. Und wusste, okay, wenn ich kaufe und ich möchte wirklich einen guten Background haben, dann kaufe ich da, weil ich da ja auch selber gearbeitet habe und es kenne. Und das Pferd, was ich mir dann angucken wollte, also Explosion wurde da noch gar nicht gezeigt, weil es eigentlich immer hieß, sie wird nicht verkauft, der war dann schon verkauft. Und während meiner Zeit bei ihm habe ich die Vollschwester von der Explosion geritten und ich habe sie abgöttisch geliebt und war unendlich traurig, als sie dann irgendwann verkauft wurde. Und dann dachte er, okay, hör zu, ich habe Explosion hier, probier die doch mal aus und wenn dir die gefällt. Ich bin aufgestiegen und bin losgeritten und ich wusste eigentlich, okay, das ist mein Pferd. Die ist angaloppiert und ich wusste, wow, also wenn ich irgendein Pferd mal im Sport reiten möchte, dann die. War mir natürlich nicht sicher, weil ich mir ja selber zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr vertraut habe und habe an dem Tag noch in einem anderen Stall 7 andere Pferde ausprobiert. Mit dem Ergebnis, dass ich danach ganz sicher war, dass es nur Explosion sein kann.
Wie hast du das gemerkt? Einfach so ein Bauchfeeling, dass du gesagt hast, ja, die ist es irgendwie, fühlte sich einfach passend an?
Ja, die hat mir einfach dieses Gefühl gegeben, dass Himmel und Erde nicht mehr existieren. Also ich saß da drauf, die ist angelockt und ich war von jetzt auf gleich, wie jetzt würdest du so einen Schalter umlegen, so im Flow, dass ich das Gefühl hatte, okay, egal welchen Sprung man hier jetzt hinstellt, und die war 4. Also die kannte ja noch fast nicht. Sie war gut geritten, aber eben jetzt nicht irgendwie groß viel vorgestellt oder so. Und die hat mir einfach das Gefühl gegeben, mit der ist alles möglich.
Wahnsinn. Ja, und wie ging es dann auf Turnieren weiter?
Genau, ich hatte sie dann erstmal ein Jahr und habe sie direkt nach Italien geholt. Damals haben wir noch in Mailand gewohnt und habe sie dann über den Winter da trainiert und bin mit ihr unser erstes Turnier geritten. Das war schwierig, weil die so dolle Angst vor anderen Pferden hatte, dass ich beim Abreiten schon dreimal dachte, oh, ich glaube, ich muss aufladen und direkt wieder nach Hause fahren. habe ich dann natürlich nicht gemacht und das machte sie dann auch ganz brav, als wir dann endlich alleine in der Halle waren und alleine Parcours reiten konnten. Und es war tatsächlich auch bis zu dem Ausfall so, dass sie dieses Prinzip des Abreitens nie verstanden hat, warum sie da mit anderen Pferden zusammen sich irgendwie aufwärmen soll. Sie weiß doch, wie das geht. Und das ist einfach auch bis heute, glaube ich, ihr Charakter. Und dann haben wir sie mitgenommen nach Südfrankreich. Da leben wir ja immer im Sommer. Jetzt sind wir wieder bei dem Internationalen.
Und deine Pferde, die kommen irgendwie immer mit dann, ne?
Pferde müssen mit. Also ich versuche das natürlich immer von der Belastung für die Pferde gering zu halten. Also ich möchte, dass sie einen Stall haben in Italien, wo sie sich zu Hause fühlen, den sie kennen. Und ich möchte, dass sie einen Stall in Frankreich haben für die paar Monate, die wir dann in Frankreich sind, dass sie wissen, okay, ich bin wieder hier in meinem zweiten Zuhause. Und habe sie da aber dann das erste Mal mit nach Frankreich genommen, habe sie dann auch schön über den Sommer geritten, das ging gut. Und dann war die Frage, okay, gehen wir über den Winter wieder zurück nach Italien? War ursprünglich auch der Plan. Aber es kamen dann tatsächlich ein paar familiäre Sachen, sodass wir gesagt haben, okay, wir gehen zumindest Oktober, November nach Deutschland. Und ich habe gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt das Pferd mit, weil ich gerne wieder die deutschen Trainer haben wollte. Ich wollte gerne wieder diese deutsche Reitlehre, dieses ganz klare Konzept der Pferdeausbildung. Das gibt's in Italien und Frankreich jetzt nicht so ausgeprägt oder ich habe es zumindest nicht so kennengelernt. Und habe sie dann in Deutschland ein paar Mal Turnier geritten und beim ersten Mal weiß ich noch, also die ist dermaßen abgehoben, die ist bei jedem Sprung, hat die sich extrem übersprungen und es war wirklich ganz schwierig für mich mental, auch weil ich das Gefühl hatte, ich bin gar nicht in der Lage, dieses Tier zu reiten. Und ich glaube, in der Zeit haben wir beide uns ja auch kennengelernt, auch mit dem Mentaltraining angefangen.
Ja, ich erinnere mich.
Genau, und das hat mir tatsächlich so dolle geholfen, dass ich dann beim Turnier danach, einfach weil ich meinen zum Griff hatte und mit einem ganz anderen Gefühl reingeritten bin, sofort mit ihr ganz flüssig durchkam, war dann auch direkt platziert gegen die Profis in der Springpferdeprüfung und fand es wirklich also ganz bemerkenswert, was irgendwie auch das Mentaltraining da in mir ausgelöst hat zu dem Zeitpunkt. Und ja, habe da dann einfach auch wirklich schon viel von diesem Gefühl des Ausprobierens irgendwie auf Turnier wiedergefunden. Weil ich immer dachte, okay, ist eigentlich egal, was ich da hier hinstelle, die macht das schon.
Ja, wie so eine Explosion überm Sprung hier, ne?
Name war Programm.
Ja, der Name war Programm oder ist Programm oder wie auch immer. Ja. Was du eben gesagt hast, dass ein Pferd, was jung ist, natürlich von oben die Führung braucht. Und warum sich da nicht helfen, indem man selbst an seiner mentalen Stärke arbeitet und mit so ein paar Kniffen und Tricks sein Pferd einfach noch besser zu unterstützen. Das freut mich sehr. Auch damals war ich ganz begeistert, dass ihr dann da so, wie du es immer gesagt hast, auch richtig noch mehr in den Flow gekommen seid letzten Endes.
Ja, es war richtig schön. Ich glaube auch, dass es mir halt nicht nur fürs Reiten total viel geholfen hat, sondern es hat mir auch extrem viel in anderen Lebensbereichen und auch im beruflichen Kontext geholfen, weil wirklich dieses Thema der Führung ja irgendwie auch immer voraussetzt, dass man selber einfach ganz klar ist, wo man hin will und wie man es erreichen möchte. Und dann guckt man nicht nach links, man guckt nicht nach rechts, sondern man überlegt sich ganz klar, was ergibt jetzt Sinn und wie will ich das machen. Und es hat mir auch in ganz vielen anderen Bereichen einfach eine extreme Stärke gegeben.
Ja, das klingt gut. Und bis zu dem Punkt, wie du gerade erzählt hast, war dein Leben ja nahezu wunderbar, ne? So Italien und Frankreich und Pferd und Partner. Und dann ist sie aber leider krank geworden, die Explosion.
Genau, die hat sich dann verletzt. Das ist ja auch, ich musste so ein bisschen an die Worte eines damaligen Chefs denken, der mal gesagt hat, wenn du ein gutes Angebot hast, musst du verkaufen, sonst bestraft dich der liebe Gott. Bin ja bei dem besagten Turnier gut platziert gewesen mit ihr und habe tatsächlich bin rausgeritten aus der Springpferderprüfung und hatte zwei Angebote auf dem Tisch und habe gesagt, nee, die bleibt. Und eine Woche später war ich zum Checkup in der Klinik, weil ich das immer ganz gerne einmal im Jahr einfach einmal überprüfen lasse. Gerade bei den jungen Pferden ist alles in Ordnung. Und ich hatte immer schon so dieses Bauchgefühl, dass irgendwas nicht okay ist. Aber mich haben immer alle belächelt und immer gesagt, nee, also da ist nichts. Und weil ich selber so unsicher war, dachte ich immer, ja, okay, dann bilde ich mir das bestimmt ein. Und dann sagte mein Tierarzt, Frau Bührmann, sieht nicht so gut aus. Und dann haben wir sie behandelt, haben sie auch wieder antrainiert hinterher, was erst nur nach Hufgelenksentzündung aussah. Und dann kam aber raus, dass sie sich tatsächlich ein bisschen doller verletzt hat und eine längere Pause brauchte. Und das war so ein Moment, wo ich auch wirklich nicht damit gerechnet habe, dass da so ein Downer kommt.
Ja, sowas sind auch harte Einschnitte. Und was ich allerdings wirklich gerade wieder, wenn ich dir so lausche, beeindruckend finde, wie man, wenn man ein Pferdemensch mit gutem Instinkt ist, eigentlich schon vorher weiß, dass was nicht stimmt, wie du das gerade gesagt hast.
Ja, ich glaube auch, es ist ja auch so dieses, es hat ja auch selten jemand anders so eine Verbindung zu dem eigenen Pferd wie man selber. Und ich finde auch, ich habe damals immer alle belächelt, die ständig den Tierarzt angerufen haben. Mittlerweile denke ich mir auch, wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, ich rufe den lieber einmal zu viel an als einmal zu wenig. Und wenn ich heute nicht reite, bringt mich das nicht um. Da kann ich besser morgen gucken, ob das Gefühl immer noch schlecht ist.
Ja, das ist so. Und da kann man eigentlich auch nur alle ermutigen, so aufs eigene Bauchgefühl mehr zu hören, anstatt zu denken, oh Gott, ja, aber was denken jetzt die anderen? Die wissen es doch viel besser. Meistens weiß man es selber, weil man das Pferd, wie du sagst, ja auch am engsten kennt, doch sehr gut, wenn irgendetwas nicht stimmt.
Ja, ich glaube auch, die sagen einem das schon wie auf ihre Art und Weise.
Absolut.
Und ich habe es leider viel zu lange, habe ich gar nicht drauf gehört, weil ich eher dachte, okay, es geht ja als jetzt im Nachhinein, auch wenn ich mir die Videos von den Springpferdeprüfungen damals angucke, denke ich so, oh mein Gott, das arme Tier, dass ich das nicht rechtzeitiger verstanden habe oder dass ich da nicht rechtzeitiger mal gesagt habe, okay, jetzt müssen wir eben auf die Bremse treten und gucken. Aber also die Tierärzte haben mir bestätigt, Gott sei Dank, dass es halt nicht an meinem Reiten liegt, weil das war tatsächlich meine erste Frage. Ich habe gesagt, seien Sie bitte ganz ehrlich, weil sonst kann ich es nicht besser machen. Kommt es von meinem Reiten? Und dann guckte der Tierarzt mich an und sagte, nee, so eine Verletzung, da müssen Sie schon 10 Jahre richtig scheiße reiten, damit sowas vom Reiten kommt. Und das war dann in dem Moment so ein bisschen, ja, erlösend, aber natürlich am Ende ist das Ergebnis halt dasselbe. So, wir mussten die halt erstmal rausnehmen aus dem Sport und wir wissen nicht, ob sie wieder würden oder nicht.
Ja, sowas sind wirklich bittere Momente. Wie bist du dann damit umgegangen? Wie ging es dann weiter? Ich weiß, du hast heute wieder Pferde, die du reitest, aber wie ging es dann weiter für dich, auch mental?
Ich glaube, ich habe es bis heute gar nicht realisiert. Also es war eher so, als würde ich sie in Urlaub schicken. Und ich habe sie dann ja auch relativ schnell entschieden, okay, die geht jetzt auf die Weide, die bekommt jetzt 1 bis 2 Jahre wirklich Pause. Die bekommt ein Fohlen, das hat sich einfach angeboten. Und wir schauen, ob sich's verändert oder nicht. Sie kriegt jetzt auch hoffentlich, toi, 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 im April ihr erstes Fohlen.
Ach, wie cool. Eine kleine Explosion.
Das wird, glaube ich, super. Da bin ich ganz gespannt drauf.
Oh, schön.
Nee, und wir haben sie dann auf die Weide geschickt und ich habe von einer befreundeten Züchterin habe ich ein paar Pferde zum Reiten gehabt und bin ja auch so ein bisschen Springpferdeprüfung geritten, auch ein bisschen Turnier geritten und fühlte sich aber immer eher so an, als ob ich das jetzt mal mache. Und ich hatte einen einzigen Moment, da kam ich aus dem Parcours und hatte eine ganz gute Runde und es war auch alles in Ordnung und ich musste so losheulen, Konstanze, du machst dir kein Bild. Das war wirklich in dem Moment, als hätte einer so einen Stecker gezogen. Bin dann auch weggeritten, weil dieses arme Pferd konnte nichts dafür. Das hat eine tolle Runde gedreht. Der Besitzer konnte nichts dafür, weil der hat mir dieses Pferd zum Reiten gegeben, damit ich irgendwie auch am Ball bleiben kann. Und ich saß drauf, ich habe es so geheult, weil es sich einfach nicht so angefühlt hat, wie auch der Stute.
Ja.
Und das war, glaube ich, der erste Moment, wo ich das so ein bisschen realisiert habe. Und ansonsten, ja, bete ich ja immer noch, dass es ein Wunder gibt Ende des Jahres, ich sie antrainiere und sie hält.
Jetzt mal ganz salopp gesprochen. Ich wünsche es dir sehr. Und wie du sagst, vielleicht klappt es. Man weiß das ja nie. Ich drücke dir alle Daumen auf jeden Fall.
Ach, und ansonsten, weißt du, dann soll die ein schönes Leben haben, irgendwie auf der Wiese, wo ihr nichts wehtut. Ich war letztens mal wieder bei ihr. Ich besuche die ja auch regelmäßig. Ich glaube, der ist todeslangweilig. Die will jetzt schon auch gerne wieder mit, wenn ich komme. Aber der geht's ja nicht schlecht. Also die kann schmerzfrei rumlaufen. Die frisst da ihr grünes Gras. Ich glaube, wir Menschen machen uns auch häufig viel zu viel Stress. Ich glaube, Pferde sind relativ einfach zufriedenzustellen. Gib denen Futter, Wasser und Auslauf und dann sind die glücklich.
Ja, und trotzdem glaube ich, dass einige Pferde doch auch diesen sportlichen Ehrgeiz entwickeln, wenn sie dann in den Parcours dürfen oder ins Gelände oder wie auch immer.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Gerade bei der auch. Also das hast du auch ganz krass gemerkt, wenn du irgendwo reingeritten bist, die wollte die Sprünge auffressen, die ist da nicht drüber gesprungen, die hat die einfach verspeist.
Ja, und aktuell startest du ja mit verschiedenen Pferden wieder auf Turnieren und mich würde total interessieren, du bist ja jetzt noch nicht so lange in Rom, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder in Italien. Wie schafft man es dann quasi ohne Netzwerk, oder vielleicht hast du das Netzwerk, dann auch die Möglichkeit zu bekommen, relativ schnell wieder Pferde zum Reiten zu haben und auch gute Pferde?
Ja, das ist eigentlich tatsächlich wirklich eine gute Frage. Vielleicht einmal vorab, wir sind ja nach Rom gezogen, weil ich wusste, dass es hier einen bestimmten Trainer gibt und ich gesagt habe, wenn ich in Italien bin, dann will ich mit diesem Trainer leiden.
Aha.
Bevor wir überhaupt uns eine Wohnung angeguckt haben in Rom, tatsächlich schon mit dem gesprochen. Damals war der Plan, dass Explosion noch mitkommt. Ob ich, wenn wir nach Rom ziehen, ob ich mit Explosion an den Stall kommen darf. Und mein Mann wollte eigentlich ganz gern noch weiter in den Süden ziehen. Und wir konnten uns dann aber auf Rom einigen und haben dann letztlich davon abhängig gemacht, okay, ob wir hier hingehen. Und das vielleicht einmal zum Netzwerk. Also mein Trainer hat ein sehr gutes Netzwerk, meine Trainerin auch. Also die sind beide sehr, sehr gut vernetzt. Es ist aber auch so, dass ich tatsächlich die beiden Pferde nicht von hier habe. Also ich habe eine 5-jährige Stute, die habe ich Clemi genannt, die heißt eigentlich One Way. Ich hoffe auch, dass das Programm ist. Und die habe ich aus demselben Stall, aus dem ich auch meine Explosion habe. Das war tatsächlich so, dass als klar war, dass die auf die Weide geht, ich meinen Altchef angerufen habe und gesagt habe, ich würde die ganz gern auf die Weide stellen, ich würde gern, dass die in Fohlen bekommt, habt ihr Platz? Und sie ist quasi wieder dorthin gekommen, wo sie geboren ist, kennt da alles. Ich wollte auch, dass sie nicht so viel Stress hat und sich wieder neu eingewöhnen muss. Und dann sagte er, ich habe hier eine junge Stute stehen, die haben wir gerade angeritten. Wenn du möchtest, probier die doch mal aus. Und dann habe ich die ausprobiert und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass ich eben dieses junge Pferd jetzt habe. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir die, wir kaufen die, damit ich einfach auch ein Pferd habe, was ich entwickeln kann. Und wenn Explosion wieder fit wird, müssen wir gucken, wie wir dann weitermachen wollen an der Stelle. Hatten dann die Situation, dass das natürlich jetzt in diesem ganzen sportlichen Fortkommen, was ich ja eigentlich gerne haben wollte, nicht unbedingt in die Karten gespielt hat. Ich hatte natürlich jetzt ein tolles junges Pferd, aber ich wollte eigentlich Turnier reiten und hatte mir jetzt auch Ella, also Explosion, 2 Jahre aufgebaut, damit ich endlich meine Saison durchziehen kann. Und habe dann im Polo-Club nachgefragt, ob die ein Pferd haben, was ich ein bisschen Turnier reiten darf und habe über die Saison für ein paar Monate ein Pferd leasen können, habe den auch ein paar Springen geritten, aber das passte jetzt irgendwie nicht hundertprozentig. Und ich habe dann Ende September entschieden, okay, irgendwie geht das hier nicht weiter. Das Leasing wäre jetzt sowieso beendet. Wir erneuern das auch nicht. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, nämlich zu dem zweiten Pferd, wie ich an Yummy gekommen bin. Das ist eine super winzige Story.
Ich bin gespannt.
Ich sag's dir, das ist auch schon wieder. Du musst dir vorstellen, wir waren abends auf dem Springturnier Longines in Saint-Tropez und eine Freundin von mir, Schweizer Springreiterin, sagte, oh, ich habe da wen kennengelernt. Ich gehe heute Abend essen, aber wir sind eine große Gruppe. Komm bitte auch mit. Und ja, dann bin ich mitgegangen, wir waren abends zusammen unterwegs in einer großen Gruppe und ich unterhielt mich irgendwann so mit meinem Sitznachbarn, wie das so ist mit Pferdemenschen. Man kommt irgendwann natürlich auf das Thema Pferde. Und er sagte dann, okay, hey, ja, was reitest du so? Ich, ja, so 1,10, 1,20, mal gucken, gerade gar nichts, weil ich habe eigentlich gar kein Pferd und ich bräuchte eigentlich wirklich so ein Lehrpferd, der schon ein bisschen was gesehen hat und der mir einfach auch das Springreiten nochmal richtig gut erklärt, damit ich das schön lernen kann und in 2 Jahren, wenn meine junge Stute soweit ist, einfach eine gute Basis habe. Aber ist ja schwierig. Du weißt, wie es ist, meinte ich dann zu ihm. Und dann guckte der mich an und sagte zu mir, naja, also ich habe so einen im Stall stehen, ich mag den eigentlich nicht mehr reiten. Der ist 1,60 platziert und den würde ich wohl verleasen. Willst du den nicht mal ausprobieren? Und als ob das nicht schon witzig genug war, sagt er, ach, und ich habe übrigens eine deutsche Bereiterin, die kann das morgen mal mit dir zusammen machen. Dann habe ich dieses Pferd ausprobiert und wir haben eigentlich gar nicht über so ein Long-Term-Leasing gesprochen, sondern es ging eigentlich nur darum, dass ich noch 2 Wochen Turnier genannt hatte und es so schade fand, dass ich nicht reiten kann in der Atmosphäre. Und dann haben wir sehr spontan entschieden, dass ich einfach das Pferd, weil es eh da war, er wäre es nicht selber geritten, 2 Wochen Turnier reite und habe dann am ersten Tag da auch erstmal einen richtig, richtig schönen Misserfolg gehabt, schön 3 Steher. Bin halt auch nicht schön geritten, muss man jetzt auch ehrlich sagen. Ich wusste es ja auch nicht besser. Und dann hat sich das aber mit Hilfe eben dieser Bereiterin und ihrem Unterricht so gut verbessert, dass ich dann auch mit dem in der 2. Woche platziert war. Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Ich wollte ja eigentlich gar kein Pferd. Das war mehr so ein Wunschdenken und gesponnen, was toll wäre, aber ich wollte jetzt auch gar kein zweites Pferd mit nach Italien nehmen. Und
wo wir wieder beim Thema sind, schau, was du für Bilder in deinen Kopf lässt, die wahr werden.
Wirklich. Und naja, erstmal ist er dann auch wieder mitgegangen zum Besitzer, weil wir uns nicht ganz einig geworden sind. Und dann haben wir nochmal nachverhandelt und nach 4 Wochen kam der dann nach Italien. Und so bin ich eigentlich zu dem Pferd gekommen. Der ist jetzt auch schon 17, also der hat wirklich schon viel gesehen, der ist wirklich sehr erfahren. Und ja, der bringt mir jetzt gerade schön bei, wie man vernünftig Parcours reitet. Und da wird jetzt gerade nochmal alles aufbauen. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich dieses Pferd gerade habe. Und ich merke auch, dass meiner jungen Stute extrem gut tut, weil sie den so ein bisschen wie ihren großen Bruder sieht und der ihr extrem viel Sicherheit gibt.
Spannende Geschichte, Hanna. Also wirklich so eine Achterbahnfahrt. Nochmal kommen vom Emsland bis nach Italien mit verschiedensten Pferden hoch und runter. Und am Ende zeigt sich wieder, da wo eine Tür zugeht, gehen 2 neue auf. Und das ist toll, dass du da so auch Chancen siehst, Chancen ergreifst. Und wie gesagt, ich drücke dir auch noch alle Daumen mit Explosion. Wer weiß, was sich da noch ergibt. Und spätestens mit dem kleinen Explosönchen.
Das ist ein guter Name. Oh, Dankeschön. Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ich glaube, wir sprechen bestimmt in 2 Jahren nochmal darüber und dann werden wir uns totlachen, dass wir hier heute so ins Blaue gesprochen haben, ob der gut wird oder nicht.
Wie gesagt, welche Bilder man sich in den Kopf setzt. Ja, wir haben ja so eine Fahrt jetzt eigentlich mal so durch dein ganzes Leben gemacht. Wenn du da jetzt nochmal zurückschaust, und es muss nicht zwingend der Reitsport sein, was ist das, wo du am meisten stolz drauf bist in deinem Leben bisher?
Ich glaube ehrlicherweise, dass ich nicht vergessen habe, wo ich herkomme. Aber bei mir hat sich ja mein Leben innerhalb von kürzester Zeit um 180 Grad gedreht. Und ich habe auf einmal ja ein ganz anderes Umfeld. Ich habe eine ganz andere Lebensrealität bekommen und ich habe auch ganz andere Möglichkeiten bekommen. Und ich glaube, dabei irgendwie trotzdem für die kleinen Dinge jeden Tag wieder dankbar sein zu können, zu wissen, wo man herkommt und vor allem auch zu wissen, dass ich nicht unglücklicher wäre, wenn das alles morgen wieder weg wäre. Außer vielleicht meinen Pferden, denen würde ich vielleicht ein bisschen hinterher weinen, aber die würde ich auch irgendwie behalten. Also ich glaube, das ist so das, worauf ich am stolzesten bin, da irgendwie auch so eine Stärke aus dieser ganzen Situation auch mitgenommen zu haben. Dann zu sagen, okay, ich bin fein damit, egal was passiert, weil ich einfach immer das Beste draus machen kann.
Und du lebst ja insgesamt auch wirklich ein sehr bewegtes Leben. Man könnte auch sagen, vielleicht unsteht, weil es hier ist, da ist, aber am Ende auch doch wieder steht, weil es halt verschiedene Länder sind, aber die dann immer für ein paar Monate. Wie schaffst du es trotzdem, bei all diesen Dingen deine innere Mitte zu behalten? Oder wenn du sie mal verlierst, wie bekommst du sie wieder? Wie kannst du die Balance für dich da halten?
Also ich glaube, ein ganz großes Thema sind tatsächlich die Pferde, weil die mich extrem erden. Also ich hatte gerade letztens, witzigerweise habe ich mit Anna Sima drüber gesprochen und so ein Pferd ist es halt total egal, was du in deinem Job machst. Dem ist total egal, was du für ein Background hast, wie du aussiehst. Das reagiert auf deine Energie. Und ich glaube, dass allein durch diese Reaktion auf Energie du immer wieder, wenn du in den Stall gehst, gezwungen bist, dich einfach zu erden, weil es sonst nicht funktioniert. Und das holt mich immer sehr in meine innere Mitte. Und im Alltag, ich habe so 1-2 Routinen. Also zum Beispiel, dass ich irgendwie morgens aufstehe und dann als erstes mal eine Tasse Tee trinke, nicht aufs Handy gucke und einfach mal so 5-6 Minuten überlege, wie will ich den Tag heute, was steht heute an, was ist vielleicht auch weniger wichtig heute, was ist wichtiger und mir dann meinen Kaffee mache. Also das ist meine Struktur. Und ich merke, wenn ich die nicht habe, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, irgendwie in mir selbst und in meiner Ruhe zu bleiben. Aber wenn ich das jeden Tag habe, dann ist es fein.
Also so eine Ausrichtung am Morgen für den restlichen Tag.
Total, ja.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das machen ja auch viele Menschen, dass sie morgens so eine Routine haben, sei es auch eine kurze Meditation oder sich kurz aufschreiben, was sie an dem Tag machen wollen oder morgens ein Powerlied hören oder was auch immer. Toll, dass das für dich so ein Weg ist, dich wirklich gut auf den Tag einzustimmen.
Ja, wie machst du das denn? Weil wir reden ja immer viel über mich jetzt hier heute, aber ich wollte auch mal ein bisschen was über dich wissen.
Ja, gerne. Wie mache ich das? Also ich mache verschiedene Sachen am Morgen tatsächlich. Journaling, also 5 Minuten in mein Tagebuch schreiben, was meine kleinen Ziele für den Tag sind, aber auch die Reflexion vom Tag vorher, was ist mir gut gelungen, wofür bin ich dankbar, auch das Thema Dankbarkeit. Das sind so meine 5 Minuten morgens, wo ich echt ein paar Sachen niederschreibe. Und seit Anfang des Jahres gehe ich jeden Morgen 1 Minute kalt duschen. Das ist sensationell.
Mein Respekt. Boah.
Ja, das hat mehrere richtig coole Effekte. Zum einen kannst du damit dein Nervensystem trainieren, weil wenn es kalt wird, kriegst du quasi Schnappatmung und wenn du es dann schaffst, über Atmung ruhig zu bleiben, dann kannst du auch in anderen stressigen Situationen ruhig bleiben. Und ehrlich gesagt ist es auch jeden Morgen ein kleines Erfolgserlebnis. Ich habe es wieder geschafft, eine Minute.
Vielleicht probiere ich das auch irgendwann mal aus.
Die Frage ist, welches Bild hast du jetzt im Kopf, wie du es machst oder wie du es nicht machst?
Tatsächlich, wie ich es mache, aber auch, wie schrecklich ich mich dabei fühle im Ersten. Aber tatsächlich, Journaling ist halt ein guter Punkt. Du wirst richtig lachen, aber du hast ja dieses Winning-Feeling-Journal. Und ich habe das ja ganz am Anfang von dir mal bekommen für unsere Zusammenarbeit. Und du wirst dich totlachen. Aber ich schreibe jedes Mal nach dem Reiten genau rein, welche Übungen wir gemacht haben, worauf ich achten muss und fülle das dann aus, weil ich ja im Sommer in Südfrankreich keinen richtig guten Trainer habe und quasi im Winter mir die ganzen Übungen aufmale und die Worte meines Trainers aufmale, damit ich das im Sommer nachreiten kann. Und es hilft so dolle.
Ja, sehr cool. Ja, Journaling ist toll. Also ich mache das seit über 3 Jahren jetzt und das bringt einen einfach wahnsinnig voran. Es muss zu einem passen, das ist auch klar. Wenn man sowas gar nicht mag, dann hilft es auch nicht. Aber wenn man sich darauf einlässt, so wie du auch, sensationell und cool, dass du das auch für die Zeit nutzt, wo du eben keinen Trainer zur Hand hast.
Ja, das ist richtig, richtig praktisch. Aber machst du das dann immer morgens zu einer gewissen Uhrzeit oder machst du das auch ab und zu dann mal abends, wenn du merkst, du schaffst es morgens nicht? Oder ist es dann eher so, dass du sagst, naja, dann halt morgen wieder?
Nee, also schon morgens in der Tat. Das ist zu 90% der Fälle ist das morgens. Es kann auch mal sein, dass ich es mal einen Tag gar nicht mache. Klar, das kommt auch vor. Aber sonst wirklich morgens diese Dinge plus noch eine Tasse Kaffee. Und das ist immer so mein Morgenritual. Journalen, kalt duschen, Tasse Kaffee.
Das klingt voll schön.
Ja, es tut mir gut auf jeden Fall. Ja, viele Menschen spüren, glaube ich, dass da noch mehr möglich ist. Und auch so eine gewisse Sehnsucht nach Freiheit, nach Selbsterfüllung. Wenn ich dich so erzählen höre, und du schreibst ja auch auf deinem Instagram-Account so mein Wendy-Life, was würdest du sagen, was braucht es, dass man den Mut hat, dass man sich solchen Schritt traut, wie du es gemacht hast, sich so ein Leben so oder in der Art aufzubauen? Was würdest du sagen, ist so das Entscheidende für ein Wendy-Life?
Also ich glaube, am Ende des Tages ist entscheidend, dass man für sich selber irgendwie klar hat, was möchte man, wo will man hin. Und du wirst es nie jedem recht machen können. Es wird immer Menschen geben, die irgendwie auf der Strecke bleiben, weil sie es dir nicht gönnen, weil sie mit dem Lebensstil oder mit dem, was du als dein Ziel formulierst, nicht umgehen können, weil es sie vielleicht auch selber triggert. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein Thema ist, dass man irgendwie, wenn man etwas für sich selber möchte und man hat das für sich selber entschieden, muss man einfach damit leben können, dass das vielleicht nicht das ist, was andere für einen wollen und dass man es nicht jedem recht machen kann. Und ich glaube, wenn man sich davon frei macht, kann man so ziemlich alles im Leben erreichen. Manche früher, manche später, aber ich glaube, dass sehr, sehr viel möglich ist.
Ja, das glaube ich auch. Sich frei machen von diesen Erwartungen von anderen und einfach so sein Ding durchziehen und auch hinhören, was will ich denn eigentlich? Oder sich wir sind wieder bei dem Thema, im Kopf vorstellen, was will ich denn eigentlich? Und bam, ist es da.
Ja, voll. Und es ist ja auch immer so, es sieht ja von außen auch immer anders aus, als es dann tatsächlich von innen ist. Also die andere Seite ist immer grüner. Und ich glaube, am Ende des Tages kommt es auch darauf an, ob man glücklich sein möchte oder nicht mit dem, was man hat. Und dann ist es, glaube ich, der zweite Schritt, ob man sich traut.
Absolut. Aber weil du den Punkt gerade gemacht hast, Hanna, du sagtest, die andere Seite wirkt oft grüner. Ich nehme jetzt nochmal den Begriff, du hast dir dein Wendy-Life aufgebaut. Ne? Ich sage nur Saint-Tropez, Rom und Pferde und auch ein Longines-Turnier und so weiter und so fort. Was würdest du sagen, ist so, aber auch die Kehrseite, was ist vielleicht der Preis dafür, auch dass du selbstständig bist, was würdest du sagen, ist da so, ja, die Kehrseite?
Ich glaube, was halt ganz oft von außen nicht betrachtet wird, ist eben auch so dieses Unstetige. Also es sind ganz viele Freundschaften dran kaputt gegangen, weil es einfach gar nicht mehr so möglich ist, in dieser Form Freundschaften zu pflegen. Oder sagen wir mal so, sie haben sich gesund bereinigt. Ich glaube, dass es einfach auch ein Leben ist, in dem man sich immer wieder ganz klar darüber werden muss, wer bin ich eigentlich und was kommt irgendwie gerade von außen, was vielleicht gar nicht zu mir gehört. Und auf welche Dinge muss ich jetzt reagieren und auf welche nicht? Und das sieht von außen immer alles so sehr leicht aus und oh, das ist toll und heute hier und morgen da, ach und die Pferde und hier wieder ein Turnier und da ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, dass sich viele gar nicht dessen bewusst sind, wie viele Dinge man gleichzeitig jongliert und wie viele Themen auch auf einen einprasseln, mit denen man sich vielleicht gar nicht befassen müsste, wenn man jetzt immer an einem Ort leben würde, seinen normalen 9-to-5-Job hätte. Und ich habe jetzt die Situation, dass ich beides hatte. Ich habe ja damals 9-to-5 gearbeitet. Ich war ja in einer Beratung, so ich kenne es eben auch anders und deswegen weiß ich es zu schätzen und kann das vielleicht auch für mich ganz gut einordnen, was ich möchte und was nicht. Ich glaube aber auch, dass es sehr gut war, dass ich erst so spät in diesem Leben gelandet bin, in diesem unsteten Leben, weil ich vorher einfach schon, sag ich mal, in meinen 20ern da wirklich immer wieder mit konfrontiert wurde, dass es eben, egal wie toll es von außen aussieht, immer irgendwelche Dinge gibt, die anstrengend sind. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die einen nachts vielleicht auch nicht schlafen lassen. Und bloß weil die eine Seite nach außen hin schöner aussieht, heißt das noch lange nicht, dass es dann auch zwingend ist.
Ja, das ist so. Und ich finde es auch toll, wie du das so für dich reflektierst und deinen Weg gehst. Und ich meine, das Emsland, wer es kennt, ich komme ursprünglich aus Kamen übrigens, das ist gar nicht so weit vom Emsland entfernt. Das ist jetzt nicht unbedingt große, weite Welt. Und da sich das so aufzubauen, den Schritt so zu gehen und so reflektiert wie du ranzugehen, Chapeau, es freut mich wirklich, dass du dir das so aufgebaut hast, Hanna.
Danke, das ist voll lieb von dir.
Ja, und ich glaube auch, dass du, wie du selbst gesagt hast, in der Beratung 9-to-5, wahrscheinlich war es eher 9-to, keine Ahnung wie spät, Beratung kennen wir alle, aber diese Erfahrung auch gemacht zu haben. Und oft ist es ja im Leben, ich weiß nicht, wie du es siehst, so dieses, will ich Freiheit, will ich Sicherheit, will ich beides ein bisschen. Und wenn man beide Welten kennt, dann kann man, glaube ich, auch noch besser entscheiden, und was ist jetzt meine Welt?
Toll, und ich glaube auch, du hast immer Tage, wo du auch manchmal denkst, ich habe auch Tage, an denen ich aufstehe und denke, boah, jetzt wäre es auch cool, so um 9 einfach ins Büro zu fahren und bis abends um 8 nichts anderes zu machen, außer über meinen Job und meine Kunden nachzudenken und alles andere auszublenden. Weil du bist ja in dem Moment, in dem du nicht mehr angestellt bist, bist du ja auf einmal für ganz andere Sachen noch zuständig. Du kennst das ja auch. Du hast dich ja jetzt auch komplett selbstständig gemacht. Wie war das denn für dich?
Plötzlich selbstständig zu sein? Na, es war aber über einen längeren Zeitraum so, dass ich es parallel zu meinem Personalleiterjob gemacht habe, sodass ich mehr und mehr in die Selbstständigkeit reinwachsen konnte. Und jetzt bin ich im 8. Monat, das hört sich immer so lustig an, im 8. Monat in der Selbstständigkeit. Ich liebe es total. Vor 10 Jahren allerdings hätte ich nie geglaubt, dass Selbstständigkeit etwas für mich ist, weil ich da eher so auf diesem Pfad war, ne? Karriere im Unternehmen, ich war ja auch im Großkonzern und Personalleitung. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt ist was anderes dran und das fühlt sich gerade einfach nur richtig cool an.
Ja, das ist ja auch richtig mutig. Also ich finde, gerade wenn man aus dem Konzern kommt und so dieses ganze Sicherheitskonstrukt hinter sich hat, das dann zu sagen, ich finde es auch schon nochmal eine ganz andere Form von Mut, irgendwie das so hinter sich zu lassen. Krass, Respekt.
Dankeschön. Hanna, der letzte Teil in meinem Podcast, der besteht immer aus 4 Fragen. Und die erste der 4 Fragen ist, welchen Mentaltipp würdest du denn unseren Hörern mitgeben? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen Tipps gegeben, was gesagt, aber wenn du jetzt nochmal so überlegst, den einen Mentaltipp, was würdest du da unseren Hörern mitgeben wollen?
Tatsächlich ist so, finde ich, der Gamechanger schlechthin, wirklich tief durchzuatmen und zu überlegen, wo möchte ich hin und wie fühlt sich das an, wenn ich da angekommen bin? Also das ist dieses Gefühl des Erfolges, so individuell, wie er dann in dem Moment auch ist, sich hochzuholen. Ich glaube, das ist so der krasseste Mental-Hack, den ich auch irgendwie von dir lernen durfte.
Ja, und ich komme wieder dazu. Du hast ja vorhin erzählt, wie es auch funktioniert, wenn man sich das vorstellt und 10 Jahre später plötzlich genau das dann in Erfüllung geht. Und natürlich muss das dann nicht erst 10 Jahre später sein, aber stark, ja. Das ist wirklich ein cooler Tipp. Und wenn du jetzt dein Leben nochmal weiter spinnst, Hanna, wenn du so Richtung 40, 50 schaust, 60, wie sieht dein Leben dann aus? Und pass auf, welches Bild du dir in den Kopf legst.
Wirklich so. Also da muss ich jetzt auch einen Moment drüber nachdenken. Aber also ich glaube, dass die Pferde werden auf jeden Fall weiter eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob diesen Wohnsitzwechsel, ob es den in der Form noch geben wird, weil ich einfach auch mir vorstellen kann, dass ich in 10 oder 20 Jahren irgendwie dann doch ein bisschen sesshafter sein möchte und vielleicht wirklich so einen ganz krassen Hauptwohnsitz haben will, von dem ich dann reise, wenn ich irgendwo hin möchte. und nicht immer zweimal im Jahr einen Umzug zu machen in einen ganz anderen Bereich. Ich meine, wir sind natürlich wirklich den Großteil des Jahres in Italien, aber die Zeit, die wir dann in Frankreich sind, haben wir trotzdem ja alle, nehmen wir ja trotzdem alles mit. Und das ist schon sehr unstet und auch nicht so richtig zu wissen, ja, was jetzt nächste, übernächste Woche passiert. Ich glaube, dass das tatsächlich sich ruhig ein bisschen ändern darf, dass ein bisschen Ruhe reinkommt. Und mental wünsche ich mir, dass ich tatsächlich dann mit vielen Dingen noch entspannter bin, als ich es jetzt bin. Also man wird ja, glaube ich, auch, wenn man ein bisschen älter wird und mehr gesehen hat, wird man, glaube ich, immer ruhiger und immer entspannter und findet vielleicht auch manche Dinge nicht mehr ganz so aufregend im positiven oder negativen Sinne. Und ich würde mir wünschen, dass ich immer das Positive rausziehen kann, aber mich nicht mehr so schnell von Dingen, die sich vermeintlich negativ anfühlen, runterziehen lasse.
Ja, klingt spannend. Dann sprechen wir uns in 10, 20, 30 Jahren nochmal. Und ich bin gespannt, welches Land es dann geworden ist für die Sesshaftigkeit.
Ich auch. Mal gucken.
Ich frage da jetzt nicht weiter nach, weil ich nicht beeinflussen will mit Bildern.
Let's see. Hat auch nicht, welche ich im Kopf habe. Rom ist schon schön.
Ja, das stimmt. Ich war auch schon in Roma für ein paar Tage. Ist wirklich eine wunderschöne Stadt.
Ja, muss mal wieder herkommen. Das kann man auch ruhig mal öfter machen.
Das stimmt. Bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Alles passiert aus dem Grund und die Dinge regeln sich immer so, wie es gut ist.
Das ist ein Wort. Letzte Frage. Die ist an mich. Du hast mir ja schon ein paar Fragen gestellt, aber du darfst mir noch eine stellen zum Abschluss.
Gab es einen Punkt, an dem du gesagt hast, boah, ich weiß nicht mehr weiter, an dem du dann irgendwie in diese Mentaltrainingsschiene auch ein Stück weit reingerutscht bist? Oder kam das so sukzessive bei dir?
Also es gab sicherlich Momente, wo ich auch mal kurz nicht weiter wusste. Da kann ich auch gleich gerne ein Beispiel sagen. Aber das war nicht der Grund, warum ich Mentalcoach geworden bin. Mentalcoach bin ich geworden, weil ich, ach, das fing ganz früher mit 11 Jahren, das Buch Winning Feeling in die Hand bekommen habe und total fasziniert davon war, wie man mental einfach an sich arbeiten kann. Und das war damals das erste Buch Anfang der 90er Jahre im Reitsport. Und ich fand es einfach faszinierend. Und seitdem hat mich das nie losgelassen. Und ich hatte dann auch die Chance, in meinen ersten Führungspositionen bin ich immer gecoacht worden von Profi-Coaches. Und auch das fand ich immer toll, das selber zu erleben. Und dann habe ich auch immer mehr als Personalleitung irgendwann gecoacht, bin dann selber in Ausbildung gegangen und bin dann auch jetzt Mentalcoach geworden. Das hat mich mein Leben lang immer begleitet und fasziniert. Was eine Situation war, wo ich wirklich sagen muss, da ist es mir schon schwer gefallen, war damals mit meiner Stute Kentucky, als ich die neu hatte. Die war wirklich schwierig am Anfang. Die stand viel auf den Hinterbeinen und wollte nicht vom Stall weg, hat gebockt und so weiter. Und am Ende wissen wir beide auch, das war nicht das Pferd, das war ich. Heute kann ich das sagen. Damals war mir das aber nicht klar. Und da hat mir mein Trainer sehr stark geholfen. Nicht nur, wie er sie geritten ist und mir Training gegeben hat, sondern wirklich auch, wie er mich mental gestärkt hat, ermutigt hat und immer an uns geglaubt hat. Und das hat mir unheimlich gut getan. Also ohne ihn, glaube ich, hätte ich die Stute damals verkauft irgendwann.
Hat auch eine Fuchsstute, also vielleicht war auch 1% Pferd.
Das mag sein, aber die hat halt sofort gemerkt, wenn es bei mir irgendwie nicht ganz klar war. Und es gab dann einen entscheidenden Tag, Hanna. Da habe ich gesagt, weil ich habe dann, mein Trainer ist sie dann ein paar Monate geritten, das ging alles wunderbar. Dann habe ich mich draufgesetzt, die gleiche Chose von vorne. Sie stand wieder auf den Hinterbeinen. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, so, jetzt hast du eine Chance. Entweder du setzt dich da morgen drauf und setzt dich einmal durch, nicht böse, sondern einfach nur mit mentaler Präsenz, oder du lässt es. Und dann habe ich gesagt, ich mach's. Und dann habe ich mich draufgesetzt und dann wollte sie wieder loslegen. Und in dem Moment habe ich einmal klar und deutlich gesagt, stopp. Und seitdem sind wir Best Friends. Das ist unfassbar gewesen, dieser Moment.
Das ist schön. Dann war es ja auch irgendwie wieder so ein Lehrer, das Pferd auch, ne, in die eigene Stärke reinzukommen. Und ich glaube, die bringen uns schon echt viel bei. Ja, cool, voll der spannende Einblick.
Ja, spannende Frage auch, Hanna. Vielen Dank dafür.
Ja, danke dir. Ich kann Stunden mit dir weiterquatschen. Also hat mich richtig gefreut.
Ja, es war ein ganz, ganz spannender Talk. Und ich darf auch nochmal Danke sagen, dass du heute hier warst, dass wir gesprochen haben und dass du uns so viele tolle Einblicke in dein spannendes, internationales Wendy-Leben gegeben hast. Vielen Dank, Hanna, dass du in meinem Podcast warst heute.
Danke dir, Konstanze. Hoffentlich bis demnächst.
Bis ganz bald wieder. Tschüss.
Ciao.